am letzten Sonntag, am Plug-in-Wochenende, ich möchte dort ein bisschen anknüpfen, haben wir von einer Geschichte gehört, von einer Begebenheit aus der Bibel, die im wahrsten Sinn des Wortes ein Augenöffner war. Wo eben der Jahwe, den Peter vorhin erwähnt hat, wirklich da war und man den erlebt hat als einen, der da ist. Und wir haben hier noch die Dekoration und die wird so wieder heuer erhalten bleiben und die Begriffe, ich denke, die reden wirklich in unser Leben rein. Mut, Leidenschaft, Hoffnung in deinem Leben. Was haben wir letztes Mal für eine Geschichte gehört? Vielleicht für die, die nicht da waren. Am Morgen. Der König von der Aramäer hat sein Heer zusammentrommelt und ist gegen Israel in Krieg gezogen. Und Gott hat immer wieder zum Elisa geredet und ihm gesehen, wo dass die Aramäer sich versteckt halten, wo dass sie den Israeliten auflauern. Und so hat die Israeliten immer gewusst, wo das Pfau gestellt sie ist und sie natürlich nicht reingegangen. Und das hat die Aramäer natürlich frustriert und sie herausgefunden, da ist einer, dem sieht Gott, was wir vorhaben. Und dann haben sie sich gesehen, schlau, oder? Ja, dann müssen wir den auf die Seite räumen. Wir müssen sorgen, dass der nicht mehr rost und nicht mehr hat. Und sie haben sich auf den Weg gemacht mit ihrem ganzen Heer und sie vor das Haus von Elisa gezogen. Sie haben das umstellt und der Diener von Elisa sind rausgekommen und ich das riesen Heer gesehen und natürlich ganz verdattert zum Elisa gegangen und gesehen, ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Da ist ein ganzes Heer, das uns umlagert. Jetzt ist das Ende da. Und der Elisa sieht dort, es hat fast ein bisschen etwas Humoristisches in dieser Situation. Wir sind mehr als sie. Wir sind zahlenmässig mehr als die. Es steht nicht in der Bibel, wie der Diener gerade so reagiert hat darauf. Aber vielleicht hat er am Elisa gesehen, also, jetzt hast du dich vielleicht ein bisschen erzählt. Schau da draussen. 1, 2, 3. 350, 351, 352. 8733, 8734, 38725, 38726. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir zu uns. 1, 2. Und der Elisa hat dem Diener gesagt, wir sind mehr als die. Und dann ist er gegangen und hat Gott um etwas gebeten. Er hat Gott gebeten, Gott, tu du meinem Diener die Augen auf. Und der Diener ist rausgegangen und Gott hat ihm die Augen aufgetan. Und er hat auf den Höger, auf den Hügeln, um das Tal herum, um das Haus herum, das Heer von Gott gesehen. Engel gesehen stehen. Eine gewaltige Zahl. Die Geschichte, das ist ein Augenöffner, wo ihre Situation plötzlich Gottes Realität bricht und man sieht, so ist es wirklich. Und das dann auch etwas mit ihm ganz praktisch macht, mit dem Elisa und seinem Diener. Man sieht plötzlich auch das Heer von der Aramäer anders. In unserem heutigen Predigttext, ich möchte auch wieder eine Geschichte aus dem Alten Testament, dort passiert auch so ein Augenöffner. Es geht dort nicht um ein Heer, es geht dort auch nicht um zwei Völker, es geht dort um eine einzelne Person in erster Linie mal. Und möchte ich uns vorlesen. Die steht im 1. Mose 28, Vers 10, bis 22. Sie handelt vom Jakob. Der Jakob, der auf der Flucht ist. Weil sein Bruder ihn umbringen will. Und da steht, Jakob zog aus aus Beersheba weg und ging nach Haran. Er kam an einen bestimmten Ort, wo er übernachtete, denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von diesen Steinen am Ort, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Und da hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich unaufhaltsam ausbreiten, nach Westen und Osten, nach Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte: Wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Furcht überkam ihn und er sagte: Wie ehrfurchtgebietend ist doch dieser Ort. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Jakob stand früh am Morgen auf, nahm den Stein, den er unter seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Steinmal auf und goss Öl darauf. Dann gab er dem Ort den Namen Bethel, was heißt Gottes Haus. Früher hieß die Stadt Luz. Und Jakob machte ein Gelübde: Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Der Jakob ist auf der Flucht. Ich habe es schon erwähnt, vor seinem Bruder, vor dem Esau. Weil denen will er morden. Und das nicht ganz ohne Grund. Der Jakob hat seinen Bruder um sein Erbe betrogen, wo ihm als Erstgeborener zugestanden wäre. Er hat geschaut, dass er es überkommt. Dass er der Segen von Gott, von seinem Vater zugesprochen, überkommt. Er hat geschaut, dass er zu seiner Sache kommt. Und er ist tatsächlich, einmal was der Vater anbelangt, zu seiner Sache gekommen. Der hat ihm das Erbe zugesprochen. Der hat ihm gesagt, und du siehst, du überkommst das, all das Segen, das Gott mir gescheicht hat in meinem Leben, der geht mit dir weiter. Aber die Realität ist jetzt plötzlich ganz eine andere. Er muss das sagen, wie hinter sich lassen. Das, was er eigentlich wollen überkommen, muss er wie zurücklassen. Er muss flüchten. Und zwar mit nichts. Sein Bruder trachtet ihm nach dem Leben. Und er zieht los in ein fremdes Land. Mit nichts. Er hat alles wollen und jetzt hat er nichts mehr. Und alles Bisherige muss er zurücklassen. Und das, was vor ihm liegt, das ist eine grosse Ungewissheit. Was ihm die Zukunft bringt, was ihn in Zukunft erwartet, da hat er keine Ahnung. Was wird sein? Und aber etwas von dem Gott, den er daheim erlebt hat, auch jetzt wird er leben, auch in Zukunft wird er leben. Das weiß er alles nicht. Dass etwas von dem Segen, was sein Vater erlebt hat, auch mit ihm weitergeht, das ist offen. Und für Jakob ist es mehr als offen. Es ist unmöglich. Es ist vorbei. Und für Jakob ist nur eins klar. So wie bisher mein Leben war. Das, was mein Leben ausgemacht hat, so wird es in Zukunft nicht mehr sein. Da haben sich Vorzeichen geändert. Ich weiß nicht, wie es wird sein, aber es wird sicher nicht mehr sein wie bisher. Eine Situation, wo man mit nichts dasteht, alles muss zurücklassen und wo man irgendwie das Einzige, was man ist, das, was zu dem geführt hat, das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt so. Und es treibt mich zur Flucht mit leeren Hängen. Und die einzige Richtung, die er noch einschlagen kann in seinem Leben, ist eine ungewisse Zukunft. Und jetzt ist er unterwegs. Mit seinem Bündeli, wo sein letztes Hab und Gut vielleicht noch drinnen ist. Etwas für auf den Weg. Und jetzt wird es Abend und es wird Nacht. Und es ist Ausdruck von seiner Situation. Da wartet niemand ein Bett. Da wartet nicht einmal ein Herberge. Da wartet nur der Strassenrand. Und ein Steh, der am Strassenrand liegt. Und das Einzige, was er hat, ist der Steh, den er als Küsse brauchen kann. Alleine im Irgendwo. Und der Steh als Kopfküsse, da spüren wir etwas davon, von dieser Situation, in der er drin ist. Erbärmlich. Wenn du nur noch einen Steh hast, wo du deinen Kopf drauflegen kannst. Und der Jakob schläft ein, auf dem Steh. Und jetzt erlebt der Jakob etwas wie der Diener von Elisa. In dieser Nacht geht ihm in einem Traum die Augen auf. Gott scheicht es, dass ihm die Augen aufgehen. Und er sieht einen Stegen. Einen Stegen, der bis in den Himmel geht. Oder einen Stegen, der im Himmel anfängt. Und der tatsächlich auf seinem Steh endet, auf dem Kopfküsse, in seiner Situation. Ein Stegen, wo Gott drauf steht. Ein Stegen, wo die Engel hoch und runter gehen. Ein Stegen, der tatsächlich in seiner jetzigen Situation innen endet oder anfängt. Und er sieht selber, ich bin hier an einem Ort und ich habe es gar nicht gemerkt, das ist das Tor zum Himmel. Der Steh, den ich habe, der Ort, wo der liegt, ist das Tor zum Himmel. Zmitz-Iche in seine Gegenwart, zmitz-Iche in seine Hoffnungslosigkeit, in seine Ohnmacht, in seine ungewisse Zukunft, hat er einen Traum, der ihm die Augen auftut und sieht, und ihm Gott sieht. Und genau hier ist meine Gegenwart. Stegen vom Himmel direkt auf die Erde achen, endet genau hier. Oder fährt genau hier an. Und Gott redet zu ihm. Und ich möchte uns das nochmal vorlesen. Oder einen Abschnitt daraus. Gott sieht am Jakob, wo sein Kopf auf dem harten Stiel zu liegen hat, ich bin mit dir. Ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Gott sieht am Jakob auf seinem harten Stehen, ich bin mit dir. Ich werde nicht erst mit dir sein, sondern ich besitze. Ich kümmere mich um dich. Ich werde meine Verheißung erfüllen. Ich werde dein Leben zur Entfaltung bringen. Ich werde dein Leben zum Blühen bringen. In diese Situation sieht Gott dem Jakob, und ich gebe dir Perspektive. Und die fängt heute an, auf deinem Herzen stehen. Bis jetzt ist der Jakob nur der, der zurückschauen kann. Der sagen kann, wo man herkommt, was er verkachelt hat. Was sicher nie mehr wird sein. Und jetzt sieht ihm Gott da drin, was wird kommen. Was jetzt ist und was wird kommen. Was seine Realität ist. Gott gibt ihm eine Verheißung. Und Verheißungen, die sind immer zukunftsbezogen. Von seinem Zurückbungensein, dem, was aus der Vergangenheit war, dem, was er vielleicht auch noch nachtrauert, gibt ihm Gott eine neue Orientierung, eine Perspektive nach vorne. Und er lädt ihn ein, von jetzt an darfst du verheißungsorientiert leben. Von jetzt an darfst du dein Leben gestalten, weil ich ein Gott bin, der bei dir ist und dein Leben zur Entfaltung bringen will. Gott kommt zum Jakob ja nicht und sagt, ich mache einfach alles wieder gut. Dass möglichst schnell alles ist, wie es war. Der Jakob ist auf der Flucht. Er bleibt auf der Flucht. Und seine Zukunft ist noch nicht gerade sichtbar. Ah, jetzt ist er das und er das und der. Er sieht keine Karriereleiter. Dafür sieht er Himmelsleiter. Aber Gott gibt ihm eine Perspektive da drin und sagt, ich bin mit dir. Ich möchte und ich will, dass sich dein Leben entfaltet. Ich will dich bescheichen. Ich will dir Mut geben in dieser Situation. Ich will dir Leidenschaft geben. Und ich will dir Hoffnung geben. Und der Jakob wacht auf und wie schon sieht, er steht da oder hockt da oder liegt da und es packt eine Ehrfurcht. Und er sieht, ich bin hier unterwegs gewesen und ich liege hier auf meinem Steh und ich hatte das Gefühl gehabt, Gott, der ist ganz an einem anderen Ort. Vor allem daheim, dort, wo ich herkomme. Und jetzt merke ich, die Tür zum Himmel ist hier. Hier kann ich Gott begegnen. Hier will er mir eine Perspektive geben. Und jetzt passiert etwas Wunderbares. Jetzt wird das erbärmliche Küssi, der Kemp am Wegrand, wird zu einem Denkmal. Der Jakob sieht, der Steh, der für mich eben nur ein Küssi war, Ausdruck von meiner Hoffnungslosigkeit, der wird jetzt für mich zu dem Steh, wo ein Denkmal ist, wo mir sieht, Gott ist mit mir. Gott hat eine Perspektive für mein Leben. Wir haben auch Denkmäler. Und da schauen wir meistens darauf, dass es ein schöner Steh ist. Marmor. Von weit her gebrungen. Und hier wird ein Strassenkamp zu einem Denkmal. Und es wird nicht nur ein Denkmal im Sinn von einer schönen Erinnerung oder irgendetwas Früheres, sondern für einen Jakob ist es eben nicht nur ein Denkmal in einem Wort, sondern in zwei Wörtern. Ein Denkmal. Und das ist das, was er jetzt fängt an zu machen. Jetzt fängt er an nachzudenken. Wenn Gott hier ist in meiner Situation, wenn er eine Perspektive hat für mein Leben, jetzt muss ich über die Bücher. Jetzt bin auch ich gefordert. Und er merkt, dass, wenn Gott mir jetzt anredet, wenn Gott mir eine Verheißung gibt, ist es eben nicht damit da, dass ich ein Denkmal in einem Wort aufrichte. Und irgendwann in meinem Leben kann ich wieder vorbeikommen und denken, oh, das war noch schön damals. Sondern er merkt, jetzt ist auch von mir eine Antwort gefordert. Bin ich bereit, mich auf die Verheißung einzulassen, auf das Leben mit Gott einzulassen? Bin ich bereit, in dieser Perspektive jetzt mein Leben, auch wenn es noch von Flucht geprägt ist, anfangen zu leben? Und er entscheidet sich dafür. Und er die ganze Geschichte liest vom Jakob vor dem Abschnitt und nachher, der liest davon, dass Gott tatsächlich sein Leben entfaltet hat, dass Gott ihn bescheicht hat und vielleicht noch viel mehr, dass Gott vor allem den Jakob verändert hat. Wo der Jakob zurückkommt, mit Familie, mit Herden, mit um ein Land überkommt, sich versöhnt mit seinem Bruder, da ist vor allem der Jakob ein anderer geworden. Da ist er nicht mehr der, der dann abgehauen ist. Die Verheißung, das Anfangen leben mit Gott in dieser Perspektive, das hat nicht nur der Jakob beschenkt mit äußerlichen Sachen, da so, es hat ihn auch innerlich beschenkt. Er ist anders geworden. Und gerade da drin, in diesem Angerswerden, liegt dann vielleicht auch wieder die Chance, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Weil Gott ihm gesagt hat, ich bin da. Dein Kopfküssi ist nicht mehr länger ein Kopfküssi, sondern ein Denkmal. Und ich möchte noch eins lesen, was der Jakob eben dort auch antwortet, wo er merkt, wenn mit dem, was ich verkachelt habe, und ich merke, es wird nie mehr so sein wie vorher, wenn jetzt Gott redet und ich in dieser Perspektive anfange zu leben, dann wird auch nie mehr so sein wie bisher. Und er sieht dort, Jakob machte ein Gelübde, heisst es. Er spürt, auf das kann ich nur wie mit einem Versprechen antworten. Gott verspricht mir etwas und ich möchte darauf antworten. Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg, den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Kleider zum Anziehen gibt, ganz elementar, das, was er jetzt braucht, zu essen, dass er nicht verhungert, Kleider, dass er nicht erfriert, wenn Gott das macht. Wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus meines Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben. Der Jakob sieht, auf diese Sache soll mein Leben dir gehören. Mit dem, was ich habe, mit dem, was ich bin. Und das, was hier passiert ist, das soll eben nicht nur ein Denkmal in einem Wort sein, wo man sich etwas erinnert von früher, sondern das soll ein Gotteshaus werden, wo man Gott begegnet. Der Jakob sieht, wie, wenn Gott jetzt mir begegnet hier, dann bin ich eingeladen, auch ihm zu begegnen. Die Beziehung anfangen zu leben. Und das macht er auch. Und ich finde es so schön, wie sich das auch ausdrückt in der Bibel. Wenn man es liest, ich habe es am Anfang gelesen, Gott stellt sich am Jakob vor. Und er sieht, ich bin der Gott deines Vaters Abraham und Isaac. So stellt sich Gott vor. Ich bin der Gott, der genauso, wie ich jetzt dir begegne, am Abraham begegnet ist und am Isaac begegnet ist. Und der Abraham und der Isaac, die haben mit ihrem Leben darauf geantwortet und gesagt, ich will mich auf deine Verheißung anfangen einlassen. Ich will verheißungsorientiert anfangen leben. Und das hat zur Folge, dass Gott sich selber mit in Vergleich, in Beziehung mit Menschen vorstellt. Ich bin der Gott von Abraham und ich bin der Gott von Jakob, von Isaac. Und jetzt ist der Jakob gefragt, wird es auch mein Gott? Und es ist sein Gott geworden. Lesen Sie es nachher. Und vor allem später, Wenn sich Gott vorstellt, dann kommt plötzlich der Jakob auch vor. Da sieht Gott, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks und ich bin der Gott Jakobs. So stellt er sich den Israeliten in der Sklaverei in Ägypten vor. Weil der Jakob dort auf seinem Stichhüssi gesehen hat, ja, Gott, mit dir will ich anfangen leben. In dieser Perspektive, das will ich entdecken. Und du darfst mich verändern da drin. Und ich werde nicht mehr aus der Gleichung zurückkehren, wo ich war. Ein Jakob, der etwas erlebt mit Gott, das ihm die Augen auftut. Wieder ein Diener von Elisa, der plötzlich eine Realität merkt über sich und sein Leben, die er nicht für möglich gehalten hat. Eine Realität, die nicht einfach gerade alles löst, aber die ihn einlädt. Lass dich darauf ein. Lass dich auf mich ein. Leb mit mir, entdeck mich und lass dich verändern. Amen. Ich möchte mit ins Bett. Vater, ich danke dir, dass du ein gegenwärtiger Gott bist. Ein Augenöffner Gott. Und ich danke dir, dass du auch uns immer wieder die Augen auftun willst. Über dich und deine Realität. Über das, was du uns möchtest sagen, was du uns möchtest verheissen, was du uns möchtest einladen, mit dir unterwegs zu sein. Und so wie wir am Plugin-Wochenende gehört haben, du möchtest uns einladen, mutig zu sein, einladen, leidenschaftlich zu sein, einladen, hoffnungsvoll zu sein. Und ich danke dir, Gott, dass du das uns nicht einfach nur in diesen Zeiten siehst, wo wir uns das irgendwie vorstellen können, sondern auch gerade dann, wenn wir uns das am wenigsten vorstellen können, dass das so ist. Ich danke dir dafür. Amen.